SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Die Kritik aus Deutschland ist scharf an der Festnahme von Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Von einer schweren Krise der Demokratie in der Türkei ist die Rede, gar von einem Angriff. In der Türkei selbst haben am Abend zahlreiche Menschen gegen die Festnahme İmamoğlu's protestiert. So versammelten sich etwa in Istanbul schätzungsweise 10.000 Menschen vor dem Rathaus, trotz eines Verbots, berichtet unser Korrespondent Uwe Lüb.
Die Behörden der Provinz, die der Zentralregierung unterstehen, hatten zuvor ein mehrtägiges Versammlungsverbot verhängt. Die Polizei schritt hier nicht ein. An anderen Orten sollen Protestierende mit Tränengas vertrieben worden sein. Der Vorsitzende der CHP, Özel, sprach bei der Hauptkundgebung von einem der dunkelsten Tage der Demokratie. Er nannte das Vorgehen gegen İmamoğlu einen Putschversuch gegen den voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten seiner Partei. Die rund 1,7 Millionen CHP-Mitglieder sind für kommenden Sonntag aufgerufen, über die Kandidatur abzustimmen. Die nächste reguläre Wahl in der Türkei ist erst in 3 Jahren. İmamoğlu ist gestern Morgen in seinem Haus festgenommen worden. Ihm werden unter anderem Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Besonders schwer wiegen Anschuldigungen wegen Terrorunterstützung.
Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Volodymyr Zelensky telefonierte gestern mit US-Präsident Donald Trump und stimmte einer begrenzten Waffenruhe zu. Es sollten vorerst keine russischen Energieanlagen mehr angegriffen werden, teilte der ukrainische Präsident nach dem Telefonat mit. Trump hatte zuvor bereits ja mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert, der sich zu einem Stopp der Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verpflichtet hatte. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
US-Präsident Trump hat Zelensky in dem Telefonat außerdem vorgeschlagen, die USA könnten die Atomkraftwerke in der Ukraine übernehmen, aus Sicherheitsgründen. In der Mitteilung aus dem Weißen Haus heißt es, für die ukrainische Energieinfrastruktur wäre es der beste Schutz, wenn die Anlagen im Besitz der USA wären. Trump selbst erklärte auf seiner Online-Plattform Truth Social, das Telefonat mit Zelensky sei sehr gut verlaufen. Das Gespräch habe dazu gedient, die Wünsche und Bedürfnisse der Ukraine und Russlands in Einklang zu bringen, um eine Waffenruhe zwischen den beiden Ländern zu erreichen. Wir sind auf einem guten Weg, so Trump.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat der Darstellung der US-Regierung in einem Punkt widersprochen. Er sagte, dass es in dem Gespräch mit Trump nur um die Übernahme des von Russland besetzten AKW Saporischschja gegangen sei und nicht um die Übernahme aller 4 ukrainischen Atomkraftwerke. Israel erhöht mit einer erneuten Bodenoffensive im Gazastreifen den Druck auf die islamistische Hamas. Am Abend kündigte die Armee an, die Angriffe gegen Hamas-Mitglieder und die Infrastruktur der Terrororganisation im gesamten Küstengebiet fortzusetzen. In Jerusalem protestierten Tausende bis in die Nacht hinein gegen das Wiederaufflammen des Gazakrieges. Die Frauen in der Unionsbundestagsfraktion fordern, dass CDU und CSU die Hälfte ihrer Posten im Bundestag und in der Bundesregierung mit Frauen besetzen. Nach einem Bericht der FAZ haben sie der parlamentarischen Geschäftsführung ihrer Parteien einen entsprechenden Brief geschrieben. Die Einzelheiten von unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
50% in Leitungsfunktionen. Dabei geht es um den Fraktionsvorsitz, also die Chefposition der Bundestagsabgeordneten, die Leitung von Bundestagsausschüssen, aber auch um die Repräsentanz in wichtigen Gremien, wie etwa den Rundfunkräten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In dem Brief, der der FAZ vorliegt, schreibt die Gruppe der Frauen, die Unionsfraktion stehe regelmäßig in der Kritik, wenn es um die Repräsentation von Frauen in der Politik gehe. Wörtlich heißt es: Wir waren schon in der alten Fraktion mit knapp 26% schlecht vertreten. Jetzt sind es nur noch 23%. So kann es nicht weitergehen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte sich vor der Wahl gegen ein paritätisch besetztes Kabinett ausgesprochen. Mit Verweis auf die umstrittene Arbeit der ehemaligen SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte er erklärt, damit tut man auch den Frauen keinen Gefallen.
Das sind sehr schlechte Nachrichten für Bahnfahrer in der Region Stuttgart. Fahrgäste dort müssen sich auf weitere Baustellen in den kommenden Monaten im Bahnverkehr einstellen. Das teilte die Bahn am Abend bei einer Sitzung mit. Ab dem Sommer wird es nahezu durchgehend Einschränkungen in Stuttgart geben. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Frieda Kümmerer.
Was Baustellen angeht, wird 2025 ein Rekordjahr in Stuttgart werden, erklärte der S-Bahn-Chef Matthias Glaub im Verkehrsausschuss vom Verband Region Stuttgart. Nicht nur die Stammstreckensperrung im Sommer, sondern mehrmonatige Sperrungen, Einschränkungen und Zugausfälle stehen in diesem Jahr noch an. Ab Juli wird es nahezu durchgehend bis zum Ende des Jahres Bauarbeiten im Stuttgarter Bahnknoten geben. Erneut wird Esslingen als eine Art Ersatzhauptbahnhof agieren, da viele ICEs den Stuttgarter Hauptbahnhof zeitweise nicht mehr anfahren werden. Bereits vergangenes Jahr mussten Fahrgäste mit den Bauarbeiten leben. Im S-Bahn-Verkehr gab es 2024 laut Bahn an 9 von 10 Tagen Einschränkungen durch Baustellen.
Die Universität Trier sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Immobilienpreisen. Ein Forschungsteam hatte Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und die Entwicklung von Immobilienpreisen untersucht. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Florian Barth.
Dabei fanden die Forscher heraus, dass Immobilienpreise immer dann steigen, wenn auch die Zahl der angezeigten Verdachtsfälle für Geldwäsche zunehmen. In der Studie der Universität Trier, die dem SWR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt, verglichen die Forscher die Zahl der Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und die Preisentwicklung auf dem Markt für Eigentumswohnungen in den Top 7 Städten in Deutschland, darunter München und Stuttgart. Aus den Daten ließe sich erstmals wissenschaftlich herleiten, dass die Preise im Immobiliensektor durch Geldwäsche beeinflusst werden, so die Universität Trier. Laut einer Risikoanalyse des Bundesfinanzministeriums fließen jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro Schwarzgeld in die deutsche Volkswirtschaft.
Das Nachrichtenportal Business Insider erhebt schwere Vorwürfe gegen die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin und stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Daniela Schmidt. Es geht unter anderem um angebliche Verflechtungen zwischen Schmidt, ihrem Ehemann und der landeseigenen Bank ISB. Aus Mainz berichtet unser Reporter Oliver Böhm.
Die ISB beteiligte sich finanziell an einem Unternehmen von Schmidts Ehemann, als sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium war und stellvertretende Verwaltungsratschefin der ISB. Außerdem flog ihr Ehemann vergangenes Jahr bei einer Delegationsreise des Wirtschaftsministeriums mit, da war Schmidt bereits Ministerin. Schmidt wies die Vorwürfe zurück. Obwohl sie nicht verpflichtet gewesen sei, habe sie damals den ISB-Verwaltungsrat informiert. Für die Delegationsreise habe sich ihr Ehemann wie jeder andere teilnehmende Unternehmer angemeldet und die eigenen Reisekosten bezahlt. Schmidt will in 2,5 Wochen beim FDP-Parteitag als Landesvorsitzende kandidieren.
Den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg droht das Aus in der Champions League. Das Hinspiel des Viertelfinals gegen den FC Barcelona haben die Spielerinnen zu Hause klar mit 1:4 verloren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt uns wieder viel Sonnenschein, auch Wolken ziehen mal durch. Am meisten Sonne gibt es im Süden von Baden-Württemberg und im Norden von Rheinland-Pfalz. Die Höchsttemperaturen heute 14 bis 20 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Sie sind die Rohstoffe der Zukunft, die sogenannten seltenen Erden. Der Kampf um sie wird immer härter. Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Heute früh schauen wir auf zwei Hauptakteure. Zum einen sind es die USA, die sich den Gewinn wertvoller Rohstoffe aus der zerbombten Ukraine und aus Grönland erhoffen. Zum anderen ist das China, weltweit größter Förderer und Exporteur seltener Erden. Aus Shanghai berichtet unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
Seltene Erden und kritische Rohstoffe werden überall gebraucht. In den Schlüsselindustrien des 21. Jahrhunderts, beim Bau von Raketen, Windrädern und Elektromotoren und auch im Alltag sind sie unmittelbar präsent. In China werden etwa 70% der seltenen Erden weltweit abgebaut. Auch die bekannten großen Vorkommen liegen knapp zur Hälfte in China. International wird das kritisch und mit Sorge betrachtet, denn die Abhängigkeiten, die durch dieses Monopol entstehen, hat die chinesische Staats- und Parteiführung bereits genutzt, um Druck auf andere Länder auszuüben. So hat sie den Export einzelner kritischer Metalle bereits mehrfach beschränkt. Deutschland bezieht 2/3 seiner importierten seltenen Erden aus China. Auch bei anderen Rohstoffen gibt es eine Abhängigkeit von China. Die Europäische Kommission hat 34 Rohstoffe als kritisch eingestuft. China ist der wichtigste und bei manchen Stoffen sogar der einzige Lieferant der EU. Dabei spielt auch eine große Rolle, dass China viele Patente auf die Technologien zur Weiterverarbeitung hält und auch Rohstoffe oder Vorprodukte aus anderen Ländern importiert und weiterverarbeitet. Zum Beispiel Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo. China hat in den vergangenen 10 Jahren strategisch in den dortigen Bergbau investiert und sichert sich durch Eigentumsrechte Anteile an der Produktion in dem afrikanischen Land mit den größten Kobaltvorkommen der Welt.
Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai war das. Jetzt in die USA mit unserer Washington-Korrespondentin Linda Staude. Und dort ist trotz nennenswerter Vorkommen der Hunger nach den seltenen Erden schier unermesslich.
Die USA haben ihre eigenen Reserven an seltenen Erden und sind Nummer 2 in der Welt bei ihrem Abbau, aber weit abgeschlagen hinter China und längst nicht groß genug, um den Bedarf für Computer, Smartphones und vor allem Militärtechnologie zu decken. Kein Wunder, dass Donald Trump in den wenigen Wochen seiner Amtszeit alles daran gesetzt hat, neue Quellen zu erschließen. Allen voran Grönland, das Teil der USA werden soll.
One way or the other, we're gonna get it.
Auf die eine oder andere Art werden wir es kriegen, wird der US-Präsident nicht müde zu betonen und spekuliert auch schon mal unverhohlen darüber, Soldaten einzusetzen oder die NATO zur Hilfe zu rufen. Grönland ist die Nummer 8 auf der Liste der Länder mit den größten Reserven an seltenen Erden. Die Ukraine hat nicht annähernd so viele, aber offenbar genug, dass die USA das Land zu einem Rohstoffdeal verpflichtet haben.
We have an agreement with Ukraine on the rare earths and other things and that'll get us our money back.
So kriegen wir unser Geld zurück, betonte Donald Trump. Gemeint ist die Ukraine-Hilfe der USA und Kritiker sagen, der Deal ist geradezu mit Mafia-Methoden erzwungen worden. Selbst der Handelskrieg mit Kanada, der sich vordergründig um Zölle und Drogenimporte dreht, könnte eher etwas mit den 15 Millionen Tonnen seltenen Erden zu tun haben, die in kanadischem Boden vermutet werden. Vor diesem Hintergrund macht Trumps völlig unrealistische Forderung, dass Kanada plötzlich zum 51. Bundesstaat der USA werden soll, tatsächlich Sinn.
Linda Staude aus Washington über die Strategie der USA beim Thema seltene Erden. Der Kampf um die Rohstoffe der Zukunft, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen zum Abschluss spreche ich dann mit einem Experten für Kreislaufwirtschaft über die Frage, welche Rolle spielt Recycling beim Thema seltene Erden?
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Syrien. Es ist ihr zweiter Besuch in Damaskus nach dem Sturz von Machthaber Assad. Baerbock will sich ein Bild der Lage machen, denn nach den jüngsten Gewaltausbrüchen in Syrien stellen sich viele die Frage, ob das Land noch auf dem richtigen Weg ist. Christina Nagel.
Es wird ein langer Tag für die deutsche Außenministerin. Ihr Programm in Syrien ist vollgepackt mit Terminen und Gesprächen. Sie will ein Gespür dafür bekommen, was sich im Land getan hat seit ihrem letzten Besuch. Die Gewaltausbrüche, die gezielten Tötungen von Zivilisten durch islamistische Kämpfer hätten massiv Vertrauen gekostet, betont sie. Die islamistisch geprägte Übergangsregierung müsse auch Verantwortliche in den eigenen Reihen zur Rechenschaft ziehen. Eine funktionierende Übergangsjustiz, so Annalena Baerbock, sei zentral für ein friedliches Zusammenleben.
Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs kommen heute zu einem Gipfel in Brüssel zusammen. Die zwei zentralen Themen des Treffens sind weitere Militärhilfe für die Ukraine und Europas Pläne in Sachen Verteidigung. Katrin Schmidt.
Das Gipfeltreffen ist eine weitere Nagelprobe. Wie konkret versammeln sich die Staaten hinter dem Ziel der Kommission, die EU bis 2030 verteidigungsfähig zu machen? So plant es ja die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Und die Vorschläge dafür liegen jetzt alle auf dem Gipfeltisch, nämlich gelockerte Schuldenregeln, neue EU-Kredittöpfe und der Plan, mehr Rüstungsgüter gemeinsam zu beschaffen, um effektiver zu werden und dabei auch mehr europäisch einzukaufen. Heute ist dann gewissermaßen wieder die Nagelprobe, nämlich die Frage, wie groß ist die Bereitschaft jetzt der einzelnen Länder, denn der Ball liegt ganz klar bei ihnen.
In Koblenz kommen heute und morgen 1500 Fachleute aus Notaufnahmen, Leitstellen und Rettungsdiensten zu einem Notfallmedizinkongress zusammen. Zentrales Thema ist die Notfallversorgung. Andrea Kaltheier.
Die Notfallversorgung stehe an ihrer Belastungsgrenze, die Notaufnahmen seien überfüllt, kritisieren die Kongressveranstalter. Die Notfallreform, die Notaufnahmen entlasten soll, müsse von der neuen Regierung schnell verabschiedet werden. Darüber will sich heute auch Innenminister Ebling mit Experten aus Kliniken und Wissenschaft austauschen. Um Rettungskräfte bei einem Notfall schneller zu unterstützen, können mittlerweile auch in der Region immer mehr Rettungswachen bei ihren Einsätzen Notärzte über Video dazu holen. Die Vorstellung dieses Telenotarztsystems ist ebenfalls Thema des Kongresses. Bis Mitte des Jahres soll jeder Rettungswagen im Land auf eine Telenotärztin oder einen Telenotarzt zurückgreifen können.
Der Landtag von Baden-Württemberg befasst sich heute erneut mit den Missbrauchsvorwürfen am Kunstturnforum Stuttgart sowie am Stützpunkt Mannheim. Im Ausschuss für Bildung und Sport sollen Sachverständige und Vertreter des Turnerbundes angehört werden zu den Vorwürfen, dass ehemalige Spitzenturnerinnen körperlich und mentalen Missbrauch beim Training erlitten hätten. Knut Bauer.
Kultus- und Sportministerin Schopper hatte dort einen unabhängigen Expertenrat angekündigt. Außerdem sollen Landeszuschüsse für das Kunstturnforum Stuttgart von jährlich 1,5 Millionen Euro bis zur Aufklärung der Vorwürfe eingefroren werden. Der SPD-Abgeordnete Binder sieht weiteren Aufklärungsbedarf. Er sagte dem SWR, von der heutigen Anhörung im Landtagsausschuss erwarte er, dass Verbandsvertreter und Experten darlegen, warum bestehende Schutzvorkehrungen nicht funktioniert haben.
In Freiburg wird heute nach jahrelanger Planungs- und Bauzeit das NS-Dokumentationszentrum eröffnet. Am Nachmittag gibt es einen Festakt im historischen Kaufhaus und von morgen an ist das Haus dann für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Anita Westrup.
Wo einst das ehemalige Verkehrsamt seinen Platz hatte, erinnern nun Fotos, Infotafeln und bewegende Zeitzeugenberichte an die NS-Geschichte der Stadt Freiburg. Hinter den Fassaden, so der Titel der Dauerausstellung, in der es um die Zeit von 1918 bis heute geht. Ein Gedenkraum erinnert an die von den Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Menschen aus Freiburg und der Region. Das Haus will aber nicht nur ein Erinnerungs- und Gedenkort sein, sondern auch ein Lernort. Schulklassen können sich interaktiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus befassen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet mit dem Viertelfinalkracher gegen Italien in das Länderspieljahr. Beim Hinspiel in der Nations League in Mailand soll eine gute Ausgangslage für das Erreichen des Final vorgelegt werden. Holger Dahl.
Bislang hat Deutschland mit der Nations League eher gefremdelt. Bei der vierten Auflage steht die DFB-Elf nun erstmals im Viertelfinale und möchte sich in zwei Spielen gegen Italien auch für das Finalturnier qualifizieren. Das würde dann im Sommer in München stattfinden. 3.500 Fans werden die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Mailand unterstützen. Gegner Italien hat nach dem frühen Aus bei der EM im letzten Jahr zuletzt wieder ansprechende Leistungen geboten. Das Rückspiel findet Sonntagabend in Dortmund statt.
Und dieses Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League Italien gegen Deutschland, das übertragen wir heute Abend live und in voller Länge ab 20.45 Uhr hier in SWR aktuell. Das Internationale Olympische Komitee entscheidet am Nachmittag über die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Thomas Bach. 6 Männer und eine Frau machen sich bei der Generalversammlung in Griechenland Hoffnungen auf das Spitzenamt. Markus Tepper.
Knapp 90 der 109 IOC-Mitglieder sind im ersten Wahlgang stimmberechtigt. Ausgeschlossen vom Votum sind neben dem Amtsinhaber Thomas Bach die 7 Kandidaten für die IOC-Präsidentschaft selbst. Und, solange diese im Rennen sind, auch deren Landsleute. Erforderlich ist eine absolute Mehrheit. Wird diese nicht erreicht, scheidet in jedem Wahlgang der Bewerber mit der geringsten Stimmenanzahl aus. Als Favoriten gelten die Doppel-Olympiasiegerin im Schwimmen Kirsty Coventry aus Simbabwe, der Brite Sebastian Coe, zweimaliger Olympiasieger im 1500-Meter-Lauf, sowie der Spanier Juan Antonio Samaranch Junior.
SWR aktuell Infodate am Morgen, heute am 20. März. Es ist Frühlingsanfang und es ist auch Weltglückstag. Tja, und welche Nation ist die glücklichste weltweit? Es sind mal wieder die Finnen, so steht es im heute vorgestellten Weltglücksbericht. Deutschland immerhin hat sich vom 24. auf den 22. Platz vorgearbeitet. Das ist für Jim Bob Nikschas Anlass genug, das Glück in der Politik zu suchen. Und er ist tatsächlich fündig geworden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der heutige Weltglückstag wurde 2012 ins Leben gerufen. Und zwar von der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Na, klingelt da was? Genau, ausgerechnet von dem Gremium nämlich, dem die deutsche noch Außenministerin Annalena Baerbock bald vorstehen soll. Ein besonderes Glück für sie, denn ein Posten bei den UN galt schon lange als ihr Traumjob. Das Unglück der grünen Wahlniederlage, das lässt sich in New York natürlich besonders gut verarbeiten. Ohnehin haben Glück und Politik mehr miteinander zu tun, als es auf den ersten Blick scheint. Das Streben nach Glück nämlich, das ist in der Arbeit der Vereinten Nationen sogar ein offizielles Anliegen, das die Mitgliedstaaten fördern sollen. Doch wie kriegt man uns Menschen hier in Deutschland so richtig glücklich? Wo das Glas meistens halb leer ist anstatt halb voll. Und wo man vor dem Nachbarn lieber gar nicht zugeben will, dass man sich einen teuren Urlaub geleistet hat, bevor der platzt vor Neid. Auch diese Frage sollten Union und SPD, die Koalitionäre in Spe, heute lieber mal intensiv beraten. Denn vielleicht ist ja doch noch irgendwo Platz für ein Sondervermögen, Grillwurst für alle. Oder zwei Paar Trekking-Sandalen, gratis für jeden Haushalt. Das sind doch mal Wählergeschenke, die in Deutschland wirklich jeden glücklich machen.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.